Ich darf ansagen, dass dort hinten Wasser vorbereitet ist. Wenn jemand jetzt das unbedingte Bedürfnis hat, jetzt einen Schluck Wasser zu trinken, dort hinten steht Wasser. Und das ist jetzt, glaube ich, bei dieser Temperatur auch angebracht. Da reichlich. Oh la la. Meine Füße sind jetzt auch schön kühl, weil ich meine Wasserflasche hier gerade umgekippt habe. Okay. Ich glaube, dass Jesus sich freut, wenn wir uns hier bei solchen Temperaturen auch treffen und ihn anbeten. Und das kam gerade auch nochmal dieser Impuls, dass wir einfach da einfach auch von Jesus ein extra Segen bekommen vielleicht. Das will ich gleich in einem Gebet auch noch gerne mit aufnehmen. Als Gemeinde möchte ich an dieser Stelle auf einen Punkt hinweisen, und zwar Doris Fritz, unsere liebe Schwester Doris Fritz, die hat morgen wieder eine ganz schwere Operation. Und deswegen möchte ich euch ganz dezidiert jetzt bitten, einmal noch aufzustehen. Ich weiß, dass es ein Act ist, aber wir wollen jetzt noch für Doris beten und sie für morgen segnen. Und denkt an sie, sie hat eine schwere Operation morgen vor sich. Und da wollen wir an sie denken. Jesus, wir danken dir für Doris. Wir danken dir, dass sie mit uns unterwegs ist. Und du siehst, wie viel Leid sie auch schon hinter sich hat. Und jetzt ist morgen wieder eine Operation. Und wir wollen beten, dass du deine Hand auf sie legst. Wir beten, dass du den Ärzten viel Weisheit gibst, dass du den Ärzten viel Gelingen schenkst. Wir beten, dass es gelingt und dass alles gut läuft bei ihr. Wir beten, dass du sie in deine liebenden Hände nimmst. Jesus, und wir danken dir, dass wir uns als Gemeinde unter deinen Segen stellen können, auch an so einem Morgen, wo es so richtig bullenheiß ist, dass wir darauf vertrauen können, dass du da bist und dass du uns auch eine tolle Begegnung mit dir schenken möchtest. Amen. Nimm bitte gern Platz. Und wie gesagt, wenn jemand zwischendurch sich ein Wasser holt, dann ist das völlig entspannt. Also ich versuche da mich nicht von ablenken zu lassen. Ihr Lieben, in 2 Wochen ist Friedhelm hier. Friedhelm Holthüß, ein Pastor, der uns als Gemeinde begleitet, auch als Leitung begleitet. Und er wird am Samstagabend sprechen zum Thema Leidenschaft für Jesus und für seine Gemeinde. Dazu möchte ich ganz, ganz herzlich einladen. Leidenschaft für Jesus und für seine Gemeinde. Ich glaube, dass diese Reihenfolge wichtig ist. Und am nächsten Tag, am Sonntagmorgen, wird er sprechen zu dem Thema eine Familie, die Gäste erwartet. Wir sind hier vor Ort eine Familie Gottes und wir erwarten Gäste. Und dazu wird er was sagen. Die nächste Woche werden wir einen Taufgottesdienst haben. Da werden wir am Bornhorster See sein und da wird das Thema sein, wir haben eine Gemeinde, die feiert Familiennachwuchs. Weil das ist ja bei einer Taufe so. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema nachdenken und das geht auch in diese Richtung, die DNA der Gemeinde, also die Familien-DNA der Gemeinde. Darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Und wer über Gemeinde so nachdenkt, der musste sich an eine Situation denken, wo eine junge Christin zu ihrer Mutter kommt und sagt, Mutti, ich habe so einen tollen Mann kennengelernt, aber er ist gar kein Christ. Der glaubt nicht mal an die Hölle. Da sagt die Mutter, du, kein Problem, wir beide, wir schaffen das, wir kriegen das schon hin, dass wir ihm diesen Zahn ausziehen. Versteht keiner. Okay, ihr seid... So kann das ja in der Familie manchmal laufen, ne? Dass man dann irgendwie dann in Familienkonstellationen schwierige Situationen hat. Okay, dieser Witz hat nicht gezogen, es liegt nicht am Wetter, ich sehe euch das alles nach. Also die Familien-DNA der Gemeinde. Wir sind vor einem Jahr, haben wir bei Jürgen gesessen im Garten als Leitungsteam mit den Bereichsleitern und haben uns darüber Gedanken gemacht, wo wollen wir als Gemeinde weiter Akzente setzen? Wollen wir eine Gemeinde werden, die in dieser Gesellschaft relevant ist? Und wollen wir diesen Prozess starten in der Gemeinde? Was für eine Gemeinde wollen wir denn sein? Und im Laufe dieser Situation haben wir gestartet, haben einen Berater engagiert, der uns begleitet hat. Und ich glaube, dass wir dabei sind, uns wieder neu auf das auszurichten, was Gemeinde wirklich ist. Und wirklich auch sein soll. Also wieder hinzuschauen, was ist denn unser Erbgut als Gemeinde? Und dazu soll das beitragen. Die DNA ist ja Träger unseres Erbgutes. Also das, was sich immer wieder auch, wo alle Informationen drinstecken. Und wir haben einen Flyer in die Hände bekommen, wo Pastor Lothar Kraus vor vielen Jahren gewissermaßen in diese Gemeinde etwas hineingesprochen hat. Das war nämlich eine Jubiläumsschrift. Und das hat uns miteinander im Leitungsteam von diesem Prozess Perspektive Oldenburg wirklich erstaunt, was er dort schreibt. Lothar Kraus schreibt vor vielen Jahren über diese Gemeinde. Wie wird die Zukunft der FCG aussehen? Immer mehr Menschen in unserer Stadt vereinsamen und finden keine Perspektive für ihr Dasein. Auf der anderen Seite greift die Selbstsucht radikal um sich, sodass es immer kälter werden wird. Die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen die Liebe in vielen erkalten wird. In dieser Zeit, in dieser Welt liegt unser Auftrag darin, die Wärme, die Zuwendung Gottes in alle gesellschaftlichen Schichten hineinzutragen. Wir werden mehr als Worte machen müssen. Es wird uns Geld, uns Zeit, unsere Hobbys und manchmal auch unsere Karriere kosten, wenn wir glaubhaft Jesus Christus in Oldenburg bekannt machen wollen. Wir werden vielleicht eine Lebensgemeinschaft starten, in der Kinder und Teenies Geborgenheit und Annahme erleben können. Möglicherweise ist ein Sozialwerk ins Leben zu rufen, das Bedürftigen aller Altersgruppen Perspektiven und Hilfen anbietet. Wie das finanziert wird? Der Geldbeutel der Stadt ist leer. Werden wir Christen uns an die Bedürftigen verschenken? Schließlich, neue Gemeinden sind zu gründen. Studien sagen, dass deutlich weniger als 5% der Mitbürger ein persönliches Vertrauensverhältnis zu Jesus haben. Was nützt es aber einem Menschen, wenn er allen Erfolg dieser Zeit hat, aber sein Leben am Ende verliert? Das hat damals die Gemeinde schon bewegt. Das bewegt uns in gewisser Weise heute wieder. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Es gibt ein Sozialwerk in dieser Gemeinde, wo sich viele tolle Leute engagieren, wo viele tolle Sachen passieren, wo wir einen Kindergarten haben mit tollen Mitarbeitern. Und jetzt, wenn wir ein Jahr zurückschauen auf diese neue Fokussierung auf diese Gemeinde, da möchte ich doch die Frage stellen, was ist das für uns als Gemeinde? Ist das nur ein Projekt für einige wenige? Sind wir vielleicht genervt von diesem Perspektive Oldenburg? Ich möchte diesen Ball nochmal hochwerfen für uns, diese Frage. Wo wollen wir in 2 Jahren sein? Wo wollen wir in 4 Jahren sein? Wo wollen wir in 10 Jahren sein? Was ist ein Auftrag von Christus und seine Gemeinde? Manche Menschen sehen auf die Dinge und beklagen sich dann und sagen, warum? Und ich möchte mit euch gemeinsam davon träumen, wenn wir auf Jesus schauen und wenn wir auf unsere Herzensaugen öffnen für den Heiligen Geist, der kräftig in uns wirkt, und dann fragen, warum nicht? Was können wir hier in Oldenburg in der Kraft Gottes erreichen? Wir haben ja alle so unsere eigenen Vorstellungen von Gemeinde. Ist Gemeinde ein frommer, auf sich zurückgezogener Verein, in dem sich die jeweiligen Gläubigen zurückziehen und sich gegenseitig unterstützen, um in ihrer Frömmigkeit bis ans selige Ende durchzuhalten? Abgeschieden von der Welt, Hauptsache ich bin gerettet und mit der Welt will ich nichts mehr zu tun haben. Wohin geht unser Fokus? Wohin geht dein Fokus, wenn du dich auf Gemeinde konzentrierst? Geht es darum, dass wir nur Lebensräume für uns kreieren, in denen wir uns wohlfühlen, wo es um uns geht, wo wir noch ein tolles Meeting haben? Sind wir eine Gruppe von Menschen, die sich möglichst von allem fernhalten, was entferntest mit der Welt zu tun hat, weil wir so Angst davor haben, dass wir irgendwie infiziert werden könnten? Lass uns doch nochmal auf die DNA schauen. Das ist eine DNA-Helix, heißt das, glaube ich, ne? Genau. Ich habe mich jetzt nicht so besonders in die Biologie eingefriemelt, aber so ein paar Sachen aus dem Bio-Grundkurs weiß ich noch. Da sind unsere Anlagen drauf. Und jetzt im übertragenen Sinn, dass wir mal auf das schauen, was hat Christus in seine Gemeinde hineingelegt? Wir wissen, dass die DNA Schäden bekommen kann. Das Erbgut kann Schaden nehmen. Zum Beispiel, wenn ihr gestern den ganzen Tag in der Sonne gegrillt habt, dann kann es sein, dass es kleine Schäden in eurer Haut, in der DNA entstehen und dass man nach vielen, vielen Jahren sagt, oh, da ist aber ein Hautkrebs. Der gehört da eigentlich gar nicht hin. Da hat eine Mutation stattgefunden, weil die DNA kaputt ist. Unser Körper, der beschäftigt sich jeden Tag in jeder Zelle zigfach damit, um kaputte DNA-Stränge wiederherzustellen. Es gibt so ein sogenanntes DNA-Reparatursystem. Also das ist unfassbar, wie unser Körper funktioniert. Und ich glaube, dass auch Gemeinde anfällig ist für Mutation. Das hat die Kirchengeschichte immer bewiesen. Wenn ihr euch mal die Briefe anschaut, die Paulus geschrieben hat, er hat Gemeinden gegründet, ist kurz weg, schaut zurück und denkt, ah, was ist denn da passiert in Galatien, in der Gemeinde? Da muss ich aber schnell mal einen Brief schreiben. Und wir freuen uns heute, dass er uns einen Brief geschrieben hat. Aber die Situation war da, der Glaube hat mutiert. Da sind Leute hineingekommen und haben gesagt, ihr müsst euch wieder beschneiden lassen, ihr müsst euch nach dem jüdischen Gesetz müsst ihr euch richten. Mutation des Glaubens. Immer wieder gab es diese Phasen der Erneuerung. Ganz bekannt, Martin Luther, 500 Jahre feiern wir bald, Reformation. Die Kirche war zu einem Geldhaufen geworden, wo du dein Seelenheil erkaufen kannst. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Eine Pervertierung der frohen Botschaft. Und auch vor Martin Luther gab es schon viele Bewegungen, die immer wieder darauf hingewiesen haben, es muss etwas erneuert werden. Die Mönche, die Wüstenmönche, als die Kirche eine Staatskirche geworden ist, sind fromme Männer und fromme Frauen in die Wüste gegangen, haben gefastet und gebetet, haben Gottes Gegenwart gesucht, weil sie gesagt haben, das, was dort passiert, hat nichts mehr mit dem zu tun, in der Staatskirche, von dem, was Christus eigentlich für seine Gemeinde will. Wenn ihr euch dann in der Kirchengeschichte weiter umschaut, bei den Waldensern oder bei Jan Hus, die ihr Leben dafür gegeben haben zum Teil, weil sie gesagt haben, was ist hier mit dieser Kirche los? Die Kirche muss permanent reformiert werden. Und immer wieder ist es wichtig. Und auch für uns als Gemeinde, wir wollen sicherlich nicht jetzt mit diesen großen Bewegungen vergleichen, aber auch wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, was ist die eigentliche DNA von Gemeinde? Und man könnte jetzt viele verschiedene Bibeltexte heranziehen, zum Beispiel die Apostelgeschichte oder so weiter. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter zurückgehen. Die Apostelgeschichte ist gewissermaßen ja nur das Resultat von dem, was Christus in seine Gemeinde bereits hineingelegt hat. Ich möchte mit euch auf ein Gebet schauen, wo ich glaube, wo wir ein Stück weit die DNA von Gemeinde erkennen können. Ein Gebet, das Jesus selbst gebetet hat, kurz bevor er hingerichtet worden ist am Kreuz. Man kann es vielleicht auch ein Abschiedsgebet nennen. Es hat den Charakter eines Testaments. Wir werden das ganze Gebet nicht komplett uns anschauen. Ich ermutige euch, das zu Hause mal durchzulesen. In Johannes 17, wo Jesus für seine Gemeinde betet. Am Anfang, den ersten Teil werde ich jetzt nicht mit euch anschauen, da betet Jesus voller Anbetung und Dankbarkeit dem Vater gegenüber. Und wir wollen uns heute, oder ich möchte mit euch heute den zweiten Teil anschauen, wo er nämlich anfängt, für die Gemeinde zu beten. Und ich glaube, dass wir an diesen Fürbitten etwas sehen können, was Christus in seine Jünger hineingelegt hat. Und wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, sehen wir, dass sie das umgesetzt haben. Das hat Christus in seine Jünger hineingelegt. Ich lese mit euch. Ich lese den ganzen Text. Hier sind einige Auslassungen, weil das sonst zu viel wird, dass ihr das nur vor Augen habt. Aber ich lese euch den Text vor. Johannes 17. Jesus betet, mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie die meinen sind, gehören sie auch zu dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt. Also Jesus ist kurz vor der Hinrichtung und vor der Himmelfahrt dann natürlich auch. Jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Während meiner Zeit hier auf der Erde habe ich sie bewahrt. Ich habe über sie gewacht, sodass nicht einer verloren ginge, außer dem, der den Weg des Verderbens beschritt, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Jesus war unterwegs gewesen und er hatte in dieser Welt seine Königsherrschaft verkündigt. Wenn wir das Johannesevangelium im Gesamtkontext uns anschauen, dann beginnt das sogar gewissermaßen da schon. Die Fleischwerdung Gottes. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. In Christus ist Gott anfassbar geworden. Er hat sich gewissermaßen herabgelassen, damit wir ihn begreifen können. Und Jesus hatte dann auf dieser Welt seine frohe Botschaft verkündigt von seinem Königreich, dass er der König der Könige ist, dass er der Herr ist. Und dass er eben in dieser Welt war, das sagt er jetzt in diesem Gebet, das ist der Moment, wo ihr auch sein sollt. Das ist der Ort, wo ihr auch sein sollt. Ich bete nicht, dass ihr quasi herausgebeamt werdet aus dieser bösen, bösen Welt. Sondern Gemeinde hat den Ort in dieser Welt. Und Christus betet um Bewahrung vor dem Bösen. Ich bete, dass du sie nicht herausnimmst aus dieser Welt. Und das ist etwas, was häufig aus meiner Sicht falsch verstanden wird. Dass wir denken, wir müssen uns aus der Welt entfernen und uns zurückziehen. Wir sind durch sein Wort herausgeholt aus dieser Welt, so sagt es die Bibel. Also unser Inneres, unsere Identität, unser innerer Mensch ist gewissermaßen neu geworden. Wir haben eine neue Identität. Wir sind Gottes Kinder geworden. Aber wir bleiben mit dem, wie wir nun mal als Menschen geschaffen sind, in dieser Welt. Und Jesus sagt, das ist meine Bestimmung für euch. In der Bibel wird Welt sehr, sehr unterschiedlich benutzt. Und das ist mir ganz wichtig, das auch nochmal deutlich zu machen, warum einige sagen, wir sollen uns von der Welt fernhalten und einige sagen, wir sollen in der Welt drin sein. Weil das Wort Welt in der Bibel mich mehrfach eine weitere Bedeutung hat. Das kann einmal die physikalische und die physikalische Welt sein und ihr rechtmäßiger Gebrauch. Also so die Welt, die uns umgibt und die Naturgesetze. Das kann auch bedeuten die Welt der Menschheit. Und es kann bedeuten die Welt als ein umfassendes System der Kontrolle über den Menschen, organisiert und geleitet durch Satan im Widerstand gegen Gott. Das sind drei Bedeutungen. Die anderen erspare ich euch jetzt mal. Aber wenn ihr diese drei Bedeutungen mal vor Augen habt, dann ist klar, dass man sich von dem System Satan natürlich fernhält. Das ist nicht unser Ort. Aber die geliebte Menschheit, die geliebte Schöpfung, ist Gottes Schöpfung, sind Gottes geliebte Menschen. Die DNA also besagt, Gemeinde hat ihren Ort bei den Menschen. Oder wir haben ein Problem. Und das ist etwas, worauf wir uns wieder neu ausrichten müssen. Immer wieder neu, wie ich glaube, das muss Gemeinde sich immer wieder fragen, sind wir wirklich bei den Menschen? Sind wir wirklich in dieser Welt unterwegs? Ein zweiter Punkt. Reinige sie und heilige sie, indem du sie dein Wort der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie die Wahrheit ganz, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. So wollte ich das hier gerade lesen. Mein Gehirn ist auch auf Standby offensichtlich. Wir sind gereinigt durch Christus. Also wir werden nicht einfach so wieder hineingeschickt in die Welt, sondern wir sind gereinigt durch Christus. Wir sind verändert durch Christus. Schuld und Sünde ist abgewaschen, immer wieder abgewaschen. Rein und heilig können wir vor Gott stehen. Wir sind gereinigt durch das Wort Gottes, Jesus selbst. Und das ist unsere neue Identität. Das ist unser neues Dasein in dieser Welt. Und wir haben als Gemeinde eine Sendung. Das lateinische Wort heißt Mission. Wir haben eine Sendung, wie Christus sie hatte, in diese Welt hineinzugehen. Nicht nur hier zu sein, sondern hinzugehen in diese Welt. Es ist das eine, ob ich sage, ich bin da und halt meine Klappe, mach nichts weiter. Sondern wir haben in unserer DNA als Gemeinde den Auftrag, wir sollen in dieser Welt sein und wir sollen auch hingehen zu den Menschen, wie Christus das getan hat. Wir sind nicht für uns selbst da als Gemeinde. Und wenn wir in Johannes 3 zurückschauen, da heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Was ist unsere Botschaft, wenn wir hingehen zu den Menschen? Du bist verdammt, ab in die Hölle. Sondern unsere Botschaft ist nicht, Hellfire und Brimstone, unsere Botschaft ist, Gott liebt dich, Gott will dich zu sich an sein Herz ziehen. Das ist die Botschaft, mit der Christus in diese Welt gekommen ist. Natürlich stimmt es, was wir an Weihnachten singen, in dem schönen Lied, O du fröhliche Welt ging verloren, Christ ward geboren. Die Welt ist verloren. Das wissen viele Menschen, oder wissen es, spüren es in sich, dass ohne Christus man nicht mit Gott verbunden ist. Viele Menschen, die ich schon begleitet habe, die zu Christus gekommen sind, haben gemerkt, es ist etwas anders geworden, als ich Christ geworden bin. Etwas ist in mir verändert worden. Ich bin lebendig geworden. Und Gott will diese Welt retten, weil er sie liebt. Und darum ist Jesus in diese Welt gekommen. Gottes Sendung zielt auf die Welt, nicht auf Gemeinde. Die Gemeinde ist Instrument dieser Sendung. Gott will es durch Gemeinde tun. Darum kann Bill Hybels auch sagen, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wie soll das geschehen? Indem wir uns senden lassen, so wie Christus gesandt war. Hingehen in unsere Nachbarschaft, hingehen zu unseren Arbeitskollegen, hingehen zu unseren Freunden und manchmal einfach nur da sind und sagen, ich bin jetzt bei dir, ich höre dir zu, ich tröste dich. Und wenn ich den Impuls habe vom Heiligen Geist, dir ein Wort der Ermutigung zu sagen oder für dich zu beten oder dich zu Christus zu führen, okay. Aber dass wir so wie Christus uns zu den Menschen senden lassen. Johannes Reimer, der hat das so wunderbar ausgedrückt, es gibt überhaupt keine Bekehrung für den Himmel allein. Wir sind nicht bekehrt, damit wir nur in den Himmel kommen. Wir sind bekehrt, damit wir auf der Erde das Leben himmlischer gestalten. Wenn wir uns das vor Augen führen, wir sind gesandt wie Christus in diese Welt, 200 Leute ungefähr, plus Freunde der Gemeinde, gehen hin nach Oldenburg und machen diesen Ort zu einem himmlischeren Ort, an dem das Reich Gottes kommt, wo Gerechtigkeit wiederhergestellt wird zum Beispiel, indem man sich für einen Mitschüler einsetzt und sagt, hier, ich mache nicht mehr mit bei diesem Mobbing. Oder indem man sagt, ich mache bei diesen komischen Sachen nicht mehr mit in der Arbeitsstelle. Oder ich besuche meinen Nachbarn, der einsam oder alleine ist oder krank ist. Oder meinen Freund rufe ich mal wieder an, von dem ich weiß, dass es ihm nicht gut geht. Weiter Johannes Reimer, der sagt, wer sich bekehrt, um allein in den Himmel und auf der Erde nichts mehr tut, wer sich bekehrt, um allein in den Himmel zu kommen und auf der Erde nichts mehr tut, der wird sich eines Tages sehr wundern müssen. Denn da wird es einmal heißen, du fauler Knecht, ich gab dir ein Talent, du sollst das Talent einsetzen. Du aber hast das Talent vergraben. Und jetzt geh dahin, wo die Zähne Trommeln spielen. Eine freie Übersetzung von Johannes Reimer. Lass uns unsere Talente einsetzen. Das, was Gott uns gegeben hat, hinzugehen zu diesen Menschen. Ein weiterer Teil der DNA von Gemeinde. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Wir haben da letzte Woche viel drüber gehört, über Einheit, über den Wert von Einheit in Gemeinde. Paulus betont das immer wieder in seinen Briefen. Ganz viele Bibelstellen, wo er sagt, Leute, kommt zusammen wieder, seid eins im Geist. Wir haben letzte Woche gehört, es geht nicht darum, immer alle einer Meinung zu sein oder alle gleich auszusehen und tolle Musik, alle die gleiche Musik toll zu finden. Aber es geht darum, eins zu sein. Und das Vorbild, was Jesus hier hernimmt, ist, so wie Vater und Sohn eins sind, wie wird diese Einheit zwischen Vater und Sohn hergestellt? Durch den Heiligen Geist. Durch den Geist Gottes, der in uns lebt. Durch den Geist der Liebe Gottes können wir einander lieben. Können wir einander höher achten als uns selbst. Können wir den anderen vergeben. Können wir wieder neu auf den anderen zugehen. können wir sagen, Gott, du hast uns hier gemeinsam zusammengestellt, damit deine Mission in dieser Stadt erfüllt wird. Und wo muss ich an einigen Stellen mich vielleicht korrigieren lassen? Das ist etwas, was nur unter wiedergeborenen Christen möglich ist. Das kann man nicht einfach organisatorisch oder strukturell befehlen von oben herab, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist wirkt und wo wir immer wieder Gehorsamschritte tun müssen, weil wir Gottes Wirken sonst blockieren. Gerhard Meyer schreibt in seinem Kommentar, wer böswillig auf Einssein mit anderen Glaubenden verzichtet oder es stört, ist nicht mehr in uns, wie Jesus es sagt, also im Vater und im Sohn. Das ist eine äußerst ernste Warnung davor, das Einssein unter Wiedergeborenen zu gefährden. Unser Einzelgängertum, unsere Eifersucht, unsere Verletzlichkeit, unser Ehrgeiz, unsere Lieblosigkeit, unser Stolz sind nicht göttlich. Lasst uns diese ernste Warnung hören, die wir letzte Woche auch gehört haben und von der ich glaube, dass sie ein ganz wichtiges Element für das Wirken des Heiligen Geistes ist in einer Gemeinde, auch in unserer. Also 3 Punkte der DNA haben wir es angeschaut. Dann der 4. Punkt. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese Jünger wissen, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Das tue ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen. Hier wird etwas von der Sehnsucht Jesu deutlich. Jesus möchte, dass wir ewig bei ihm sind, dass wir seine Herrlichkeit sehen, dass wir jetzt schon in ihm sind. DNA von Gemeinde bedeutet, wir sind jetzt schon in Christus, jetzt schon in der Ewigkeit. Wir sind jetzt schon mit ihm verbunden. Wir sollen seine Herrlichkeit eines Tages sehen. Und in diese Beziehung, die es seit vor der Erschaffung der Welt schon zwischen Vater und Sohn gab, mit hineingenommen werden. Das ist der Ort, wo wir uns innerlich andocken müssen. Nicht, ob Gemeinde an allen Stellen perfekt ist, sondern immer wieder die Frage, wo bin ich verwurzelt? Ich bin verwurzelt in Christus. Jetzt schon bin ich in ihm und darf seine Liebe erleben. Und Jesus sehnt sich danach, dass wir ganz eng mit ihm verbunden sind. Wenn wir uns das mal so vor Augen führen, diese 4 Punkte, das, was Christus gewissermaßen in diesem Gebet, wo er mit seinen Jüngern zusammensteht, in das Herz, auch in die Herzen der Jünger auch hineingelegt hat, was Gemeinde ausmacht, dann wird deutlich, warum wir danach fragen, wie wir in dieser Gesellschaft relevant sein können. Warum tun wir das? Perspektive Oldenburg. Das ist draus geworden, nach einem Jahr. Und ich möchte euch da wieder neu mit hineinnehmen. Wenn wir auf die DNA von Gemeinde schauen, wenn wir auf die Apostelgeschichte schauen, gewissermaßen, wo die DNA des Reiches Gottes in dieser Gemeinde drin war, dann wird deutlich, sie haben sofort angefangen, die Werke der Liebe zu tun. Sie haben sofort Witwenweisung gestartet. Dass sie es so gut hatte, so gut funktioniert, dass sie nachher sogar Stress hatten. Können wir nachher nachlesen in der Apostelgeschichte, weil da war so viel zu tun, dann mussten sie Diakone wählen. In den Pestzeiten, in der Kirchengeschichte, können wir nachlesen, in den Pestzeiten, wo die alle Leute abgehauen sind, gesagt haben, mit den Sterbenden wollen wir nichts zu tun haben, sind die Christen hingegangen und haben die Sterbenden in die Hand gehalten, haben die Toten beerdigt und die anderen gesagt, was ist für eine Hoffnung in euch? Wieso geht ihr hin zu den Sterbenden? Warum geht ihr dieses Risiko ein? Ich habe von einem Bruder gehört, der für verfolgte Christen sich eingesetzt hat. Der hat mit einem muslimischen, fanatischen Anführer so einer Gruppe gesprochen, weil die hatten einige Gefangene genommen und einer von den christlichen Gefangenen war krank. Und der Mann, der Kontakt aufgenommen hat, war auch Christ und hat gesagt, hey, nimm mein Leben für ihn. Weil er ist krank, lass ihn frei. Das hat diesen Muslim unglaublich beeindruckt. Was ist das für eine Hoffnung, die in dir lebt? Es kann sein, dass du tot bist, Kopf kürzer. Was ist das für eine Hoffnung, die in uns lebt? Die DNA, dass wir uns für den anderen Menschen einsetzen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Das ist etwas, was in der DNA von Gemeinde drin steht. Ich glaube, das können wir auch aus diesem Gebet herausholen, was dem Herzschlag Gottes entspricht. Das ist der Grund, warum wir angefangen haben, in dieser Gemeinde hinzugehen zu den Fremden, sie willkommen zu heißen in Oldenburg. Das ist der Grund, warum wir ins Gefängnis gehen, um den Menschen die frohe Botschaft zu sagen. Das ist der Grund, warum wir jeden Sonntag 10% unserer Spende, unserer Kollekte für die Diakonie spenden, weil dort einige hundert Meter auf dieser Straße werden jeden Tag Obdachlose gespeist. Und da wollen wir uns dran beteiligen. Wir können uns das nicht erlauben, dass wir haben nicht die Kapazitäten, aber dort werden sie gespeist. Dort gibt es Essen für diese Menschen. Das ist der Grund, warum wir Geld spenden für die verfolgten Christen. Das ist der Grund, warum einige sich die Frage stellen, wie können wir dieses Gebäude noch besser nutzen, damit es hier in der Stadt ein Segen wird. Und die sich darin reinhängen. Das ist der Grund, warum es hier Treffen gibt von Hundefreunden jeden Freitag. Und die gehen hier miteinander und machen die hier mit ihren Hunden Sachen. So, Gassi gehen und Kaffee trinken und solche Dinge. Aber ich bin da nicht so drin. Also ich kenne mich mit Hunden nicht so gut aus und habe da immer sehr viel Respekt davor. Ich habe als kleines Kind einige dramatische Erfahrungen erlebt. Vielleicht müsste ich mal zum Therapeuten, um meine Hundephobie zu überwinden. Aber es gibt Leute, die haben ein Herz dafür, mit Hundebesitzern sich hier zu treffen und Gemeinschaft zu haben mit diesen Menschen. Das ist der Grund, warum sich einige Gedanken darüber machen, wie dieser Ort in unserer Gemeinde genutzt werden kann für Mütter mit ihren Kindern, dass sie einen Ort haben, wo sie sich treffen können. Und das ist der Grund, warum drei Männer auf die Philippinen gehen. Und ihr Lieben, was bewirkt das in dir? Was sind da die kleinen Dinge, die Gott in dein Herz hineinlegt hat? Was sind da die großen Dinge, die vielleicht Gott in dein Herz hineinlegt hat? Wo sind wir wohl in 5, 6 Jahren? Was werden wir uns dann für Dinge erzählen? Ihr Lieben, da möchte ich gerne euch ermutigen, dass wir da gemeinsam für beten. Was wird dort wohl sein? Ich möchte euch ermutigen, wirklich eine abwartende Haltung aufzugeben. Wir wollen als Gemeinde vorangehen. Wir wollen in diese Dinge hineingehen. Setz dich nicht hin und blockiere das bitte. Sondern wenn du sagst, du kannst dich inhaltlich nicht beteiligen, weil du keine Zeit hast, völlig okay, aber bete wenigstens mit. Bete mit für die verschiedenen Gruppen. Bete mit für die Jugendgruppe. Schaut einmal die ganzen jungen Leute dort an. Das ist der Knaller. So eine junge Generation, die dort mit den Hufen scharrt. Halleluja. Wir sind stolz auf euch. Dass wir Leidenschaft für Jesus und für seine Gemeinde entwickeln, wie ich das vorhin gesagt habe, verwurzelt in Christus zu sein. Wir sind jetzt schon in ihm. Das ist die Hoffnung, warum ich Gemeinde liebe, weil ich ihn kenne. Gemeinde ist ein Ort, wo wir uns permanent auch immer wieder wehtun können. Das kann passieren. Wo wir auch die Hoffnung verlieren können, wenn wir auf die Menschen schauen. Aber lass uns immer wieder auf ihn schauen. Darum ist dieser vierte Punkt mir so wichtig in der DNA. Lass uns auf ihn schauen und nicht auf die Menschen, die uns hier und da auch manchmal enttäuschen und entmutigen. Und wenn du deinen Teil dessen lebst, was die DNA Jesu für seine Gemeinde ausmacht, dieses kleine Organ vielleicht am Leib Christi, dann werden wir Ja sagen zu dieser Welt, weil Gott diese Menschen liebt. Dann werden wir die Mission, die Sendung Gottes in den Alltag hineintransportieren. Dann werden wir uns bemühen, die Einheit des Leibes zu bewahren, damit die Gegenwart Gottes und seine Kraft in unserer Mitte immer stärker wird. Das ist unser Traum, dass hier in unserem Gottesdienst Dinge passieren, die wirklich nur Gott tun kann. Dass Menschen sich bekehren, dass Menschen geheilt werden. Dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Das können wir menschlich nicht machen. Dafür braucht es Gottes Gegenwart und seine Kraft. Und wenn wir diese DNA verstanden haben, dann wissen wir, dass wir jetzt schon in der Ewigkeit bei Christus angedockt sind und immer wieder diese Kraftquelle nutzen dürfen. Was wäre, wenn wir anfangen, dafür zu beten gemeinsam? Was wäre, wenn wir anfangen, weiter dort Geld zu investieren, noch mehr Zeit zu investieren, noch mehr unsere Kapazitäten, unser Wissen zu investieren. Wie Lothar Kraus es gesagt hat, es kann sein, dass es deine Karriere kostet. Dein Geld kostet, deine Zeit kostet. Mir sind einige Leute von meinem inneren Auge gewesen, von denen ich weiß, die solche Entscheidungen getroffen haben. Wenn Christus dich herausruft und sagt, geh hin, tu das. Wenn wir aufhören würden, das Problem immer bei dem anderen zu sehen und uns die Frage stellen, was kann ich dafür tun, damit Einheit in der Gemeinde gelingt? Und wenn Gott noch mehr mit seiner Gegenwart in unseren Gottesdiensten gegenwärtig ist. Ihr Lieben, ich habe es auf dem Herzen, einfach euch jetzt in eine Gebetszeit zu führen. Als Gemeinde, dass jeder vielleicht das kurz in einem Gebet formulieren kann. Wer mag, darf aufstehen. Wer nicht mag oder kann, darf gerne auch sitzen bleiben. Und ich möchte es einfach euch in diese Gebetszeit einführen. Und danach habe ich noch ein zweites, weiteres Gebet. Die Lobpreiser kommen schon gerne nach vorne. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wir so in kurzen Gebeten das beten, was auf eurem Herzen ist, wo ihr sagt, Jesus, vergib mir dafür, oder Jesus, tu das unter uns. Wo müssen wir unsere DNA reparieren? Wo muss ich mich reparieren lassen vom Heiligen Geist? Ja? Und danach werde ich das Gebet einleiten und ich werde das Gebet auch beschließen. Und dann habe ich noch einen weiteren Aufruf. Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir dafür, dass deine Jünger dabei sein durften, als du gebetet hast für deine Gemeinde. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du den Thron verlassen hast beim Vater und dass du in diese Welt gekommen bist und dass du uns gezeigt hast, wie sehr der Vater uns liebt und wie sehr du uns liebst. Und wir danken dir, dass du uns hier vor Ort gesetzt hast als Gemeinde, als Boten deiner Hoffnung, deiner frohen Botschaft. Wir sind alle Sünder gewesen und du hast uns zu Heiligen gemacht. Nicht wir sind toll, sondern du hast ein Werk in uns verbracht, das wir nicht selbst tun konnten. Heiliger Geist, und ich bete jetzt, dass du uns Gebete aufs Herz legst für unsere Gemeinde. Kurze Gebete, die das zum Ausdruck bringen. Persönliche Gebete oder Gebete für uns als Gemeinde.